Im Film sahen wir gerade eine außerirdische Erscheinung. Und seit Jahren gibt es auch ein großes Interesse in der Bevölkerung, in allen Nationen, außerirdische Erscheinungen in Filmen und in Medien darzustellen. Und es werden überall auch Videoaufzeichnungen gezeigt. Man liest im Internet überall von außerirdischen Erscheinungen. Und wir kennen ja auch selbst auch den Film Krieg der Sterne. Oder wo wir jünger waren, die lustigen Filme von Louis de Funès oder den Trickfilm E.T. Paul Kuhn aus Dotzwitz sagte vor vielen Jahren, UFOs würden 1988 am Muttertag in Dotzwitz landen und alle Kinder einsammeln und mitnehmen. Es war eine große Aufregung in der ganzen Region. Es wurde in der Presse und überall verbreitet. Der Muttertag kam, er ging vorüber und es war nichts passiert. Im Journal des Tierschützers Franz Weber wurde ebenfalls eine zukünftige Invasion aus dem All beschrieben. Am 14. Mai 1982 teilte Benjamin Creme auf einer Pressekonferenz in Los Angeles mit, dass der himmlische Meister Maitreya in London lebe. Maitreya soll Creme durch telegrafische Botschaften einige Dinge mitgeteilt haben. Unter anderem, dass er der wiederkommende Christus sei, der den Weltfrieden auf unserer Erde wiederherstellen wird. Er sei aus heiterem Himmel aus in Nairobi, dann in Mexico City, dann in Düsseldorf, Zürich und Wien den Menschen erschienen. Sibylle Leake, eine englische Astrologin, sagte, dass ein kosmischer Meister vor dem Jahr 2000 auf die Erde wiederkommen werde, um der Welt den Frieden zu bringen. So könnte man die Beispiele bis zur heutigen Zeit fortsetzen. Durch Philosophie, Filme und Musik wird der Gedanke verbreitet, Erscheinungen von Außerirdischen stehen bevor und bringen die Lösung der Probleme dieser Welt. René Norderbergen hat über 20 Jahre Astrologen und okkulte Künstler, die an UFOs glauben, über ihre Zukunftsaussichten befragt. Er hat von ihnen allen wiederholt die Auskunft erhalten, dass jemand erscheinen werde, um dieser Welt den Frieden zu bringen. Was hat das alles zu bedeuten? Gibt es wirklich eine Invasion aus dem All? Bekanntlich hat Christus doch gesagt, dass er zurückkommen werde. Auch die Juden warten auf einen Messias. Die Buddhisten hoffen auf das Erscheinen Buddhas. Die Hindus rechnen mit der Wiedergeburt Krishnas und die Moslems erwarten neben der Wiederkunft Christi die Erscheinung des Imam Mahdi. Egal, welche Religion oder was nicht, die Menschen hoffen, dass irgendetwas kommt. Der Bischof Hans-Jürgen Abromeit sagte im November 2015, die Vorstellung von einem Weltgericht Gottes am Ende der Zeiten ist für Christen elementar. Sie sollten dieses biblische Bild nicht als unzeitgemäß aufgeben. Vertreter der Kirche hätten in der Vergangenheit mit schwarzer Pädagogik dazu beigetragen, dass das Konzept eines göttlichen Weltgerichtes heute als altmodisch und lebensfeindlich erscheinen würde. Die Rede vom Weltgericht ist in keiner Weise eine Aufhebung der Wertschätzung des Glaubens und des Vertrauens als einer Lebensgrundhaltung. Ich sage, recht hat er. Wir als Adventisten sollten diese Botschaft der Wiederkunft Jesu verkündigen. Wir wollen heute die Frage der Wiederkunft Jesu aus biblischer Sicht und Blickwinkeln beleuchten. Wie kommt Christus wirklich? Was sagt die Bibel über die Art seines zweiten Kommens? In welchem Verhältnis steht sein Kommen zu denen eines Maitreya oder Imam Mahdi? Die Bibel spricht über 1500 Mal von der Wiederkunft Jesu. Im Neuen Testament erwähnt jeder 30. Text die Wiederkunft Jesu. trotzdem hört man so selten Predigten über die Wiederkunft Christi in den Gemeinden. Aber wir als Adventisten, die die Bibel aufmerksam lesen, sind die Texte dieser Predigt, die ich nachher nenne, bekannt. Bevor Jesus zurück in den Himmel ging, sagte er zu seinen Jüngern, und wir lesen, euer Herz erschrecke nicht, glaubt an Gott und glaubt an mich. Im Hause meines Vaters sind viele Wohnungen, wenn nicht, so hätte ich euch gesagt. Ich gehe hin, euch die Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe, euch eine Stätte bereite, so komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen, damit auch ihr seid, wo ich bin. Ich will wiederkommen, sagt Jesus. Der Zweck seines Kommens ist ebenfalls klar. Er will nicht der Welt den politischen Frieden bringen. Er will nicht lehren und auch nicht heilen. Er möchte seine Nachfolger zu sich in den Himmel holen. Ich sagte heute Morgen ja schon eine Lektion. Wenn jemand eine Gruppenreise organisiert, ist es notwendig, die Reise zuerst selber zu machen. Jeder Organisator möchte alles gut planen, damit die Reisenden sich wohlfühlen. So könnte man auch Jesu Aussage verstehen. Erschrecket nicht, ich gehe nur kurz weg, alles vorzubereiten. Dann komme ich zurück und hole euch zu mir. Die meisten von uns träumen von einer Wohnung mit netten Nachbarn und viel Ruhe. Jesus versprach uns etwas Unvorstellbares. Lesen wir. Und ich hörte eine laute Stimme aus dem Himmel sagen, siehe, das Zelt Gottes bei den Menschen. Und er wird bei ihnen wohnen und sie werden seine Völker sein. Und Gott selbst wird bei ihnen sein, ihr Gott. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen und der Tod wird nicht mehr sein. Weder Leid noch Geschrei noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Und, sondern, wie geschrieben steht, was kein Auge gesehen und kein Ohr gehört und keinem Menschen ins Herz geschrieben ist, was Gott denen bereitet hat, die ihn lieben. Das klingt natürlich wunderschön. Aber ist das Utopie oder ist das Realität? Haben sich die Bibelschreiber, wie heute die Autoren der Science-Fiction-Romane oder Filme, das eingebildet? Oder ist das Wahrheit? Kann man sein Leben darauf aufbauen? Ich möchte nun weitere Bibelstellen über Jesu Rückkehr aufführen und miteinander vergleichen, damit wir ein abgerundetes Bild bekommen. Und als er dies gesagt hatte, wurde er vor ihren Augen emporgehoben und eine Wolke nahm ihn auf von ihren Augen weg. Und als sie unverwandt zum Himmel blickten, während er dahin fuhr, siehe, da standen zwei Männer in weißer Kleidung bei ihnen, die sprachen, ihr Männer von Galiläa, was steht ihr hier und seht zum Himmel? Dieser Jesus, der von euch weg in den Himmel aufgenommen worden ist, wird in derselben Weise wiederkommen, wie ihn habt gen Himmel fahren sehen. Wir wollen die wichtigsten Aussagen dieses Textes noch einmal festhalten. Jesus fuhr auf in den Himmel. Er verschwand in einer Wolke. Die Jünger sahen ihn. Und die Engel sagten, er werde wiederkommen, wie er in den Himmel gefahren ist. Sicher habt ihr auch schon mal Filme gesehen, wo etwas rückwärts passiert, wo Menschen rückwärts eine Treppe runterlaufen. Das sieht sehr lustig aus. Bei der Wiederkunft Jesu erleben wir seine Himmelfahrt sozusagen im Rückwärtsgang. Die Engel sagten, Jesus werde so kommen, wie er gegangen sei. Wie er in einer Wolke verschwand, so werde er in einer Wolke erscheinen. Und ebenso, wie ihn die Jünger sahen, so werden ihn auch alle sehen, die in dieser Zeit dann leben werden. Lesen wir aus Offenbarung. Siehe, er kommt mit den Wolken, und jedes Auge wird ihn sehen, auch die, welche ihn durchstochen haben. Und es werden sich seinetwegen an die Brust schlagen alle Geschlechter der Erde. Ja, Amen. Hier steht, dass alle ihn sehen werden, auch seine Feinde. Jeder einzelne Mensch wird eines Tages eine kleine feurige Wolke ganz oben am Himmel sehen und sie wird immer größer und größer werden und immer heller. Plötzlich werden sie merken, dass darauf Jesus steht. Jesus mit einer Krone, umgeben von Tausenden von Engeln. Lesen wir Matthäus. Und dann wird das Zeichen des Menschensohnes am Himmel erscheinen. Und dann werden sich alle Geschlechter der Erde an die Brust schlagen. Und sie werden den Sohn des Menschen kommen sehen, auf den Wolken des Himmels mit seiner großen Kraft und Herrlichkeit. Und er wird seine Engel aussenden mit großem Posaunenschall. Und sie werden seine Auserwählten versammeln von den vier Windrichtungen her, von einem Ende des Himmels bis zum anderen. Hier wird eindeutig ein großes kosmisches Ereignis beschrieben. Ausdrücke wie, alle werden ihn sehen. Und dann habe ich wohl nicht gedrückt. Alle werden ihn sehen. Wo bin ich denn jetzt? Augenblick. Große Kraft und Herrlichkeit lassen kaum eine symbolische Deutung zu. Die vier Winde weisen darauf hin, dass die ganze Erde mit allen vier Himmelsrichtungen davon betroffen sein wird. Die gläubigen Christen aller Nationen werden dann von den Engeln zusammengeführt und entrückt werden. Wissenschaftler sagen, wenn wir 4D schauen könnten, dann wäre das Bild der Erde wie eine Scheibe, also nicht rund zu sehen, sondern ganz glatt wie eine Scheibe. Vielleicht sehen wir die Wiederkunft Jesu in 4D. Die Bibel sagt ja, dass die Naturgewalten auseinandergeraten werden. Es ist sehr wichtig festzuhalten, dass Christus in einer Wolke allen sichtbar erscheinen wird. Aber er wird den Fuß nicht auf diese Erde setzen. Jedoch werden die Gläubigen zu ihm auf die Wolke in den Himmel entrückt. Deshalb ist jede Erscheinung eines Christus hier auf Erden an einem bestimmten geografischen Ort falsch. Jesus warnt uns sogar davor, ihn lokal beschränkt zu sehen. Wenn dann jemand zu euch sagen wird, siehe, hier ist Christus oder dort, so glaubt es nicht. Denn es werden falsche Christusse und falsche Propheten auftreten und werden große Zeichen und Wunder tun, um, wenn möglich, auch die Auserwählten zu verführen. Lest genau, auch selbst die Auserwählten. Siehe, ich habe es euch vorhergesagt, wenn sie nun zu euch sagen werden, siehe, er ist in der Wüste, so geht nicht hinaus. Siehe, er ist in den Kammern, so glaubt es nicht. Denn wie der Blitz vom Osten ausfährt bis zum Westen scheint, so wird auch die Wiederkunft des Menschensohnes sein. Nehmen wir an, ihr macht eines Abends den Fernseher an, es läuft die Tagesschau. Plötzlich hört ihr in den Nachrichten, dass in Berlin am Brandenburger Tor jemand aufgetaucht sei, der von sich behauptet, Christus zu sein. Er heilt dort Kranke, er macht Wunder und tausende von Menschen berichten, dass sie gesund geworden sind. Und dieser Christus zählt von Liebe, Freiheit und von der Einheit der Christen. Auf dem Menschbildschirm sieht man eine große Menschenmenge. Was würdet ihr tun? Würdet ihr ins Auto steigen und zum Brandenburger Tor fahren, um das Erlebnis mitzuerleben? Jesus warnt vor solchen Christuserscheinungen. Benjamin Krem mit seinem Meister Maitreya, ein wiedergeborener Krishna oder sonst irgendein Weltherrscher kann niemals unser Christus sein, der in der Bibel benannt ist. Wenn es draußen blitzt und donnert, kann ich mir die Aussage sparen. Hast du schon gehört, dass draußen ein Unwetter ist? Jeder merkt es doch selber. Genauso ist es mit dem Jesu kommen. Wenn er kommt, dann merken es alle. Wenn man es nicht merkt, wenn es irgendwo lokal geschieht, ist es nicht der Richtige. Jesu kommen ist nicht nur sichtbar, sondern auch hörbar. Jemand mag uns vielleicht fragen, meinen Sie, Christus kommt als wirklicher Mensch? Ist er nicht seit der Auferstehung eine Art Geistwesen? Es gibt Leute, die glauben, Jesus kommen sei nur ein geistliches Ereignis, das stattfindet, wenn man Jesus im Glauben annimmt. Andere meinen, dass damit Jesu geistliche Gegenwart im Leben des Christen gemeint sei. Wie sah Jesus aus, als er auferstanden war? War seine Himmelfahrt ein verschwommenes, nebelhaftes, mythisches und bloß geistiges Ereignis? Fragen wir die Bibel. Während sie aber davon redeten, trat Jesus selbst in ihre Mitte und er spricht zu ihnen, Friede sei mit euch. Aber bestürzt und voll Furcht meinten sie, einen Geist zu sehen. Und er sprach zu ihnen, was seid ihr so erschrocken und warum steigen Zweifel auf in euren Herzen? Seht an meinen Händen und Füßen, dass ich es bin. Rührt mich an und schaut, denn ein Geist hat nicht Fleisch und Knochen, wie ihr seht, dass ich es habe. Die Jünger dachten zuerst selber, sie hätten einen Geist vor sich. Beachten wir weiter, was dann noch geschah. Jesus sagte in Lukas 24, und indem er das sagte, zeigte er ihnen die Hände und die Füße. Da sie aber noch nicht glaubten vor Freude und sich verwunderten, sprach er zu ihnen, habt ihr etwas zu essen hier? Da reichten sie ein Stück gebratenen Fisch und etwas Wabenhonig. Und er nahm es und aß vor ihnen. Er führte sie aber hinaus bis in die Nähe von Bethanien, hob seine Hände auf und segnete sie. Und es geschah, indem er sie segnete, schied er von ihnen und wurde aufgenommen in den Himmel. Derselbe Jesus, der mit den Jüngern aß und trank, den sie berühren konnten, war kein Geist. Derselbe Jesus wird wiederkommen. Es ist genau derselbe Jesus, der durch die Straßen von Galiläa ging, die Augen der Blinden öffnete, die Aussätzigen heilte und die Verstoßenen tröstete. Dieser allmächtige und barmherzige und liebende Jesus aus Fleisch und Blut lädt uns ein, mit ihm die Ewigkeit zu verbringen. Wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Nachdem Jesus dann schon einige Zeit in den Himmel aufgefahren war, fingen manche Christen an die Verheißung Christi zu zweifeln. Kommt er tatsächlich oder war das nur eine Idee seiner Jünger, um sich über seinen Tod zu trösten? Genauso gibt es heute Leute, die sagen, wir sind schon über 2000 Jahre vergangen und er ist immer noch nicht zurückgekommen. Außerdem sind schon so viele Daten gesetzt worden und keiner hat sich erfüllt. Nie ist etwas geschehen. Jesus wird sicher nicht zu wiederkommen, wie es in der Bibel geschrieben steht. Lesen wir, was Petrus darauf antwortet. Denn wir sind nicht klug ersonnenen Legenden gefolgt, als wir euch die Macht und Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus wissen ließen, sondern wir sind Augenzeugen seiner herrlichen Majestät gewesen. Und der Herr zögert nicht die Verheißung hinaus, wie etliches für ein Hinauszögern halten, sondern er ist langmütig gegen uns, weil er nicht will, dass jemand verloren gehe, sondern dass jedermann Buße habe. Es wird aber der Tag des Herrn kommen wie ein Dieb in der Nacht. Dann werden die Himmel mit Krachen vergehen, die Elemente aber vor Hitze auflösen und die Erde und die Werke darauf verbrennen. Manche Menschen und Autoren haben sich Gedanken darüber gemacht, was geschehe, wenn ein Atomkrieg ausbrechen würde. Der Film Der Tag danach wurde weltberühmt, weil er zeigt, wie grauenvoll die Folgen einer Atomkatastrophe sein würde. Es käme wieder ein arktischer Winter einer Eiszeit. Es ist zu hoffen, dass so etwas nie geschieht. Die Bibel sagt uns jedoch, dass Jesu Kommen für manche Leute ein ebenso schreckliches Ereignis sein werden. Die Himmel werden zergehen, steht hier. Es wird eine kosmische Katastrophe geben. In Offenbarung 16, Vers 18 ist die Rede von einem Erdbeben, wie es noch nie gewesen war. Städte und Inseln sollen von ihrer Stätte bewegt werden. Und wie leben die Menschen in dieser Zeit? Und wie es in den Tagen Noahs zuging, so wird es auch sein in den Tagen des Menschensohnes. Sie aßen, sie tranken, sie heirateten und ließen sich heiraten bis zu dem Tag, als Noah in die Arche ging. Und die Sintflut kam und vernichtete alle. Ebenso ging es auch zu den Zeiten Lot zu. Sie aßen, sie tranken, sie kauften, verkauften, sie pflanzten und bauten. An dem Tag aber, als Lot aus Sodom ging, regnete es Feuer und Schwefel vom Himmel und vertilgte alle. Gerade so wird es sein an dem Tag, da der Sohn des Menschen Sohn geoffenbart wird. Wenn Jesus wiederkommt, wird es Menschen geben, die wie gewöhnlich zur Arbeit gehen. Andere gehen zum Standesamt und wollen heiraten, eine Familie gründen. Wieder andere machen Ferienpläne. Auch wir als Adventisten werden unseren Alltagsgeschäften nachgehen. Aber mit einem Schlag ist alles anders. Die ganze Welt wird wie gelähmt in den Himmel starren. Alles steht still. Fast alle werden nur noch eine Frage haben. Wie kann ich mich vor dem Angesicht Gottes verbergen? Warum verstecken sich die Menschen vor dem Jesus, der die Menschheit doch so liebt? Hat Jesus sich verändert? Jawohl. Das erste Mal kam er als hilfloses Kind armer Eltern. Zum zweiten Mal erscheint er als Herrscher des Weltalls und als Majestät Gottes. Zum ersten Mal kam er, um die Menschen vom Bösen zu erlösen, zu verändern und zu reinigen. Zum zweiten Mal erscheint er, um die Welt vom Bösen zu reinigen. Das erste Mal kam er lokal. Das zweite Mal erscheint er global. Das erste Mal ließ er sich von seinen Feinden kreuzigen. Das zweite Mal wird seine Erscheinung seine Feinde töten. Damals kam er als Erlösung, nun kommt er als Richter. Aber Jesus liebt die Menschen noch genauso wie damals. Während für die Gläubigen Jesu Wiederkunft Herrlichkeit, Glück und Freude bereitet, würden die Gleichgültigen und Gottlosen am liebsten in den Boden versinken. Jesu Herrlichkeit ist für die Sünder ein verzehrendes Feuer. Wie es denn gerecht ist vor Gott, dass er denen, die euch verdrängen, mit Bedrängnis gilt, euch aber, die ihr bedrängt werdet, mit Ruhe gemeinsam mit uns bei der Offenbarung des Herrn Jesus vom Himmel her mit den Engeln seiner Macht in flammenden Feuer, wenn er Vergeltung üben wird an denen, die Gott nicht anerkennen und an denen, die dem Evangelium unseres Herrn Jesus Christus nicht gehorsam sind. Diese werden Strafe erleiden, ewiges Verderben, vom Angesicht des Herrn und von der Herrlichkeit seiner Kraft, an dem Tag, wenn er wiederkommen wird, um verherrlicht zu werden in seinen Heiligen und bewundert in denen, die glauben, denn unser Zeugnis hat bei euch Glauben gefunden. Hier wird ein Ereignis beschrieben, aus dem sich zwei Schicksale ergeben. Wovon hängt es ab, welches Schicksal dich oder mich zutrifft? Es hängt davon ab, ob hier und heute Christus der Herr in meinem Leben sein darf oder nicht. Wenn ich mich Tag für Tag meines Lebens von ihm lenken und leiten ließ, wenn sein Wort und sein Wille mein Leben bestimmten, dann wird das alles in der Ewigkeit auch so bleiben. Wenn ich ihm aber hier den Rücken zukehrte und lebte, als ob mir Gott gar nichts zu sagen hätte, dann wird sich das auch nicht mehr ändern, wenn Christus wiederkommt. Dann wird Christus mit mir aus vollem Mitleid erlauben, diesen Lebensweg bis zum letzten Ende zu gehen. Und diese Konsequenz heißt dann ewiger Tod. Am Tag der Wiederkunft Jesu werden wir ernten, was wir gesät haben. Unser heutiges Leben ist die einzige und die letzte Gelegenheit, unser ewiges Schicksal zu bestimmen. noch spricht Gottes Geist zu uns jeden Tag. Woche für Woche, noch Jahr für Jahr. Aber wie lange? Jesus möchte nicht, dass sich jemand an diesen schwachen Herrlichkeiten dieser Welt zufrieden gibt. Jesus möchte, dass wir uns an seiner Herrlichkeit erfreuen. Alles, was uns auf dieser Erde gut und schön und angenehm erscheint, ist nur ein Vorgeschmack, ein Abglanz, ein Bruchteil dessen, was wirklich eines Tages sein wird. Ist es da nicht unsinnig, uns mit irdischen und materiellen Werten zu begnügen, uns an sie zu hängen und damit zugrunde zu gehen? Ist es nicht unsinnig, uns über unsere Nöte und Probleme mit vergänglichen Dingen wie Ehre, Anerkennung und Reichtum oder Ruhm zu trösten, wenn Gott uns einen viel besseren Trost, eine viel größere Freude anbietet? Wie sieht dieser Trost aus? So ist es auch mit der Auferstehung der Toten. Es wird gesät in Unverweslichkeit und auferweckt in Unverweslichkeit. Es wird gesät in Unehre und wird auferweckt in Herrlichkeit. Es wird gesät in Schwachheit und wird auferweckt in Kraft. Der einzige wirklich dauerhafte Trost hier in unserer Welt ist die Hoffnung auf die Entrückung und die Auferstehung der Toten bei der Wiederkunft Jesu. Wir mögen heute schwach, krank oder auch unbedeutend sein. Aber Jesu Kommen wird alles verändern. Wir werden zu den bedeutendsten Personen im ganzen Universum gehören. Wir Erlösten werden dann ewig vor Gott eine Ehrenstellung einnehmen. Die Bibel sagt, dass wir Menschen die engsten Mitarbeiter in der Regierung Gottes sein werden. Die Ehre, die diese Welt anzubieten hat, ist doch gar nichts dagegen. Es gibt wirklich keine größere Herrlichkeit, als die Jesus anbietet. Das ist die biblische Hoffnung der Wiederkunft Jesu. Und wie bereiten wir uns auf die Wiederkunft Jesu vor? Gegen Ende seines Lebens sagte Jesus, welche Zeichen seiner Wiederkunft vorausgehen werden. Diese Zeichen sehen wir heute vor uns. Erdbeben, Hungersnöte, Kriegsgeschrei, Verführung und Seuchen. Ängste der Menschheit haben eine noch nie dagewesene Dimension erhalten. Jesu Wiederkunft kann sehr bald geschehen. In seiner Rede von der Zeit seines Kommens erklärt Jesus dann, wie wir uns darauf vorbereiten sollen. Lesen wir Lukas. Habt aber Acht auf euch selbst, dass eure Herzen nicht beschwert werden durch Rausch und Trunkenheit und Sorgen des Lebens und jener Tag unversehens über euch kommt. Denn wie ein Fallstrick wird er über alle kommen, die auf der ganzen Erdboden wohnen. Darum wacht jederzeit und bittet, dass ihr gewürdigt werdet, diesem allen zu entfliehen, was geschehen soll und vor dem Sohn des Menschen zu stehen. Hier werden drei Lebenshaltungen beschrieben. Die meisten Leute besitzen eine materialistische, genuss- und besitzorientierte Lebenseinstellung. Ein Mensch, der so lebt, mag vielleicht viele Tugenden haben, aber er rechnet nur mit dem, was man sehen, genießen und auch greifen kann. Die unsichtbare, geistige Welt existiert für ihn nicht. Es gibt Leute, die leugnen bewusst, dass es einen Gott gibt, der heute noch in unsere Welt eingreift. Sie sind gottlos im Denken und im Handeln. Es gibt aber auch Menschen, die bekennen, dass sie an die Bibel und an Gott glauben. Vielleicht glauben sie sogar an Jesu Wiederkunft und sie gehen vielleicht ab und zu oder auch regelmäßig in die Kirche oder Gemeinde. Aber in ihrem Leben, im Alltag leben sie so, als rechneten sie mit dem Kommen Jesu erst in vielen, vielen Jahren. Auch solche Menschen werden furchtbar überrascht werden. Für sie gibt es keine Hoffnung, außer sie verändern ihr Leben vollständig. Dann gibt es noch die dritte Gruppe. Sie rechnet mit dem Gotteseingreifen. Sie glaubt es nicht nur, sie drückt es auch im Alltag aus. Sie suchen die Verbindung mit Jesus Tag für Tag. Diese Leute essen täglich geistliche Nahrung aus der Bibel, indem sie Gottes Wort lesen. Sie wachen, das heißt, sie geben Acht auf ihr persönliches Leben. Sie wollen nicht, dass irgendeine Sünde sie von ihrem Herrn trennt. Sie studieren die Bibel sorgfältig, um die Zeichen seines Kommens erkennen zu können. Sie wollen die ganze Wahrheit über Gott kennen, um nicht verführt zu werden. Diese Menschen, sagt Jesus, werden vor ihm bestehen können, weil sie hier und heute schon mit ihm gerechnet haben. Und wenn sie gesündigt haben und ihre Sünde vor ihm bekannt haben, wird er ihnen ihre Schuld vergeben. Und sie können durch die Kraft des Heiligen Geistes der Sünde widerstehen. Zu welchen dieser drei Gruppen gehörst du und ich? Von der Antwort hängt unser ewiges Leben ab. Heute können wir noch uns für Jesus entscheiden. Heute können wir noch anfangen, die Bibel zu studieren und zu beten. Wir können anfangen, unser Leben in Ordnung zu bringen. Heute ist noch Gnadenzeit. Die Gegenwart gehört noch uns noch. Aber die Zukunft gehört der Wiederkunft Christi. Ich möchte zum Schluss noch zwei Zitate von Schwester White vorlesen. In den letzten Tagen wird er, also Satan, auf eine solche Weise erscheinen, die dem Menschen Glauben machen soll, es handle sich um die Wiederkunft Christi. Er wird sich tatsächlich in einen Engel des Lichts verwandeln. Aber auch wenn er Christus genau nachmacht, soweit es das äußere Erscheinungsbild betrifft, wird er abgesehen von den Menschen, die der Wahrheit widerstehen, niemanden betrügen können. Und Satan bereitet seine Täuschung so gut vor, dass bei seinem letzten Angriff auf sie selbst die Kinder Gottes nicht erkennen könnten, dass er es ist. Und das ist auch kein Wunder, denn Satan verwandelt sich in einen Engel des Lichts. Satan wird seine ganze Kraft einsetzen, um das Volk Gottes zu quälen, zu versuchen und zu verführen. Darum bitte ich dich, Herr Jesus, komme bald. Maranatha, sagten die ersten Christen. Komme bald, Herr Jesus, möge das auch unser Gebet sein. Mit einem kurzen Film, ich hoffe, ich muss jetzt nicht nach hinten laufen, möchte ich die beiden letzten Gruppen, die ich vorhin genannt habe, also diejenigen, die in die Kirche gehen und, ich sage es mal, die lauen Christen und die treuen Christen darstellen. Hängt euch jetzt nicht an der Darstellung auf, wie Jesus kommen wird. Es geht mir nur darum, die Problematik bewusst zu machen, wie könnte ich mich fühlen, wenn ich sehe, ich bin nicht dabei. Das soll unser Herz anregen, dass wir wirklich auch umkehren zu Jesus. Ich hoffe, der Film kommt.